Römer 6, 11 bis 14. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unseren Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leid, in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Soweit der Text. Stefan, ich übergebe dir die Macht und das Pult. Oder? Ja.
Ja, schön, die Macht, die wollen wir bei Gott allein lassen, gell? Aber das Pult nehme ich als Diener von ihm. Ja, bevor wir vielleicht mit dem Text anfangen, also mir ist es selber immer ganz, ganz komisch, wenn da vorne einer steht, von dem ich gar nichts weiß. Von daher kurz ein paar Sätze zu mir, dass ihr mich vielleicht grob einordnen könnt. Die Gemeinde, in der ich Teilzeit als Pastor angestellt bin, und auch mit als Ältester da steht, das ist die Gemeinde, wo jetzt die Hanna Clausen hingeht. Die kennt ihr ja hier. Na, also da ist ein Bezugspunkt da. Die sehe ich regelmäßig, werde auch nachher, also wir haben Nachmittagsgottesdienst heute, ist immer im Wechsel, vormittags, nachmittags, die Gemeinde dann einfach von euch mal grüßen. Ich denke, die Erlaubnis, die habe ich dann, ne, dass ich das mache. Und wir, das heißt wir als Familie, ich bin verheiratet mit, vielen Dank, mit Anna, meiner Frau, jetzt seit 15 Jahren. Gott hat uns 5 Kinder geschenkt. Die größte, die habe ich mitgebracht. Die sitzt hinten mit einer Freundin dabei, haben wir schon gehört. Und dann kommen noch 4 kleinere, insgesamt 4 Mädchen und genau in der Mitte einen Jungen haben wir. Wir kommen eigentlich aus Baden-Württemberg und sind jetzt seit, ja, bald sind es 3 Jahre, im Sommer sind es 3 Jahre, jetzt hier oben in Schleswig-Holstein. Das kam eben durch die Berufung hier in die Gemeinde, weil der Verband unten im Süden hauptsächlich ist und die hier oben aber einen Pastor gesucht haben, um die Gemeinde wieder aufzubauen, hat Gott uns hier hochgeführt. Und 75% bin ich angestellt als Pastor und den Rest bin ich selbstständig und mache Gartenpflege, Baumpflege. So, das hält mich soweit fit und schafft mir ein bisschen Ausgleich oder auch Ablenkung zu dem Dienst in der Gemeinde. Ja, da freue ich mich jetzt über das tolle Wetter, das wir endlich wieder haben. Ne? Da kann man auch draußen dann ordentlich zulangen. Und was wollen wir uns heute anschauen? Hier dieser Text, Römer 6, ist ja ein wirklich starkes Kapitel. Auch wenn man vorher guckt und was nachher kommt, geht es darum, also jetzt sind wir tot für die Sünde. Und dann fängt er hier an, Paulus, und erklärt, ja jetzt im Vers 11, haltet euch dafür. Und über diese Spannung, was ist denn jetzt eigentlich richtig? Bin ich als Christ für die Sünde tot oder nicht? Warum, wenn ich doch tot für sie bin, gehe ich ihr immer noch auf den Leim? Das ist doch gar nicht so einfach. Hat jetzt die Bibel recht oder hat mein Leben recht? Was ist echt und was ist Wahrheit? Könnt ihr meine Folie oder die Präsentation einmal anmachen? Muss ich einfach weiterklicken? Ah ja, genau. Oh, da sind wir schon bei, nee, da sind wir mittendrin gelandet. Kann man die an den Anfang setzen?
Das ist, ich glaube, die Überschrift, oder?
Nee, das ist der zweite Punkt.
Das weiß ich jetzt auch nicht, wenn die einfach reinkopiert.
Okay.
Habe ich da was vergessen? Es kann sein, dass ich was vergessen habe, aber ich hätte gedacht, dass...
Naja, dann fangen wir, also wir machen nicht bei zweitens weiter den Rest, den denken wir uns halt so. Das ist ja... Kein Problem. Den Text, den Predigtext, den haben wir schon gelesen und wollen da jetzt einfach mal schauen, wie dieses Spannungsfeld eigentlich aussieht, in das uns das Wort Gottes hier hineinstellt. Oder wollen wir betrachten, was eigentlich bei denen, die von Neuem geboren sind, überall gleich ist, wo wir alle die gleiche Grundlage haben und warum aber nicht jeder Christ genau gleich, heilig und gerecht lebt. Warum sind wir, ich sag mal, beim Blick aufs Abendmahl alle gleich gerechtfertigt? Aber wenn wir uns gegenseitig angucken, dann merke ich, du, der eine, der lebt seinen Glauben anders als der andere. Der eine kämpft an dieser Stelle vielleicht noch mit seiner Zunge. Der andere, der kämpft mehr mit seinen Augen. Jeder hat so seine Baustelle, in denen er steht. Und vielleicht auch einfach den Fortschritt, wie weit er in diesem Glauben auch schon gewachsen ist. Und wir wollen zuerst einmal gucken, das Juristische, also das ist der erste Punkt. Wenn ihr den Stick nochmal braucht, ich habe den noch hier, ne? Okay. Das erste ist, was ist bei uns allen gleich? Das wollen wir erstmal anschauen. Und dann, woher kommen die Unterschiede bei uns als Christen? Und das dritte, die Heiligung, also dieser Veränderungsprozess, was kannst du tun, um darin zu wachsen? Für mich als Gärtner ist Wachstum ja immer was Wichtiges. Ich sehe sofort, wenn eine Pflanze nicht wächst, dann ist irgendwas krank. Ich wurde mal von einem Kunden auch gefragt und gerufen, der hat einen kleinen Apfelbaum, der war wirklich noch klein, da stehen und sagt, du, da habe ich vor 3 Jahren gepflanzt und der wächst nicht. Also stirbt aber auch nicht. Und man hat ja schon seine Erfahrung gemacht, dann habe ich geguckt, sagt, du, lass mal schauen, unten ein bisschen aufgraben. Ja, der hat ihn zu tief gepflanzt. Und es mag ein Baum nicht, wenn die Rinde unten immer feucht ist, dann kommt er nicht aus dem Knick. Das passt nicht. Sag ich, du, grab den aus, setz den 20 cm höher und du wirst sehen, der fängt an zu wachsen. Also manchmal ist es so, dass ich etwas in meinem Denken vielleicht nicht verstanden habe. Oder ich stehe vor Spannungen in meinem Leben und merke, warum komme ich denn nicht vorwärts? Und das ist mein Wunsch und mein Ziel, dass wir, wenn wir jetzt dieses Thema anschauen, zwischen der Spannung, was ich eigentlich vom Wort Gottes her bin, und in meinem Leben aber die Diskrepanz sehe, dass uns das nicht in Verzweiflung stürzt, sondern uns Gottes Blick hier drauf zeigt und uns motiviert, letztlich zu wachsen, in der Heiligung voranzukommen, sodass letzten Endes durch unser Leben nichts anderes passiert, als dass Jesus geehrt wird. Das ist das Ziel. Also schauen wir einmal, was ist bei uns Christen denn allen gleich? Das ist die juristische Sicht auf uns Christen, so wie letztlich Gott uns sieht. Nicht unser Verhalten, sondern unsere Position. Oh, ihr seid prächtig. Wunderbar. Sehr schön. Genau, da haben wir den Text. Ja, sehr schön. Wunderbar, einwandfrei. Ich liebe es, wenn Technik funktioniert, ne? Das ist doch toll. Genau, also unsere Stellung in Christus. Wenn wir das Abendmahl feiern, da denken wir nicht daran, wie heilig war ich denn in dieser Woche? Wie gut habe ich denn gelebt? Wie exakt habe ich den Anspruch der Bibel eingehalten? Wenn wir das Abendmahl feiern, dann denken wir daran, was am Kreuz passiert ist, dass ein anderer unsere Rechtfertigung bezahlt hat, dass unsere Sünden vergeben sind. Und da steht keiner besser oder schlechter da, wenn wir die Gnade Gottes für uns brauchen, sondern an der Stelle, wenn es um die Gnade Gottes geht, da sind wir alle gleich. Keiner war ein kleinerer Sünder als der andere. Und keiner braucht weniger Vergebung als ein anderer. Da sind wir genau gleich. Die gleiche Stellung, die wir haben. Und Paulus, er drückt es im Epheserbrief einmal so aus. Epheser 2, Vers 1. Da sagt er das einfach als ein Fakt. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Wir waren tot. Jeder Mensch ohne Jesus ist juristisch vor Gott ein toter Mensch. Er lebt nicht. Er hat keine Rechte. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen wie Flüchtlinge, die in ein Flüchtlingscamp kommen und keinen Pass haben. Die werden überall auf der Welt, es gibt ja verschiedene, wir kriegen vielleicht nur was von Lesbos mit, aber es gibt ja noch genug andere auf der Welt, wo es solche Lager gibt. Und die sind dort rechtlos, eingesperrt, teilweise über Generationen schon im Nahen Osten. Da werden die Kinder schon dort geboren in diesem Lager. Die Eltern kamen schon nicht raus und die Kinder kommen nicht raus. Juristisch haben sie keine Chance, wenn sie keinen Pass kriegen und keine Erlaubnis irgendwie rauszugehen, bleiben sie einfach an diesem schrecklichen Ort. Und so ist jeder Mensch ohne Jesus Christus. Wir sind tot aus Gottes Sicht und wir brauchen einen Retter, wir brauchen Erlösung. Und da bringt es nichts, wenn ich mich besser verhalte. Und wenn ich anfange, jetzt will ich ein guter Mensch sein. Und da sitze ich in diesem Lager, sage ich mal, und versuche jetzt ordentlich zu leben. Ich werde jetzt jeden Morgen die anderen grüßen, ne? Freundlich sein. Bei der Essensausgabe sage ich Danke. Oder bringt dich das raus? Nein. Spurgeon hat mal gesagt, wenn ich einen Misthaufen mit Lavendelöl übergieße, dann bleibt das ein Misthaufen. Ich kann äußerlich, kann ich daran nichts ändern, wenn ich nur ein bisschen am Verhalten rumfeile. Und so ist es auch hier. Das Bild letztlich, wenn wir das mal nehmen, dieses rechtlose Lager, wo Menschen sind ohne Pass, ohne Ausweis. Wenn da aus dem Regierungsgebäude sich jemand wirklich ein Herz nehmen will, sagen, du, ich muss den Leuten helfen. Und er kämpft sich durch Stacheldraht, durch die Soldaten und alles Mögliche durch einen Weg in das Lager und sagt, Leute, ich habe einen Pass und ich besorge dir einen. An meiner Hand kommst du aus diesem Lager raus. Ein Bild für Jesus, der zu uns gekommen ist hier auf dieser Erde und sagt, ich schenke dir den Ausweg. Und da, wo wir das annehmen, da gilt auch für uns alle das Leben in genau der gleichen Art und Weise. Und auch im Epheserbrief, da erklärt das Paulus gerade mit diesem Bild von Familie und Zugehörigkeit. So seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Durch den Glauben daran, und da reicht allein der Glaube, da muss ich nichts tun dafür, durch den Glauben daran, dass Jesus Christus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist, komme ich vom Tod zum Leben. Da werde ich nicht besser in meinem Verhalten unbedingt. Genauso wie wenn ich jetzt so jemandem, der mich aus dem Lager rausführt, einen Pass gebe, kann der sich sofort anders verhalten? Der steckt noch in seinen alten Gewohnheiten drin. Aber rechtlich steht er ganz anders da. Rechtlich, wenn ich einen Pass habe, wenn es ein Deutsch, sag ich mal, bei uns, da sind wir, die den Pass haben, alle gleich. Da ist keiner mehr Deutsch als der andere. Und so ist es auch hier, was Jesus macht mit uns, wenn er uns vom Tod zum Leben bringt. Ich selbst, ich habe das erlebt mit 18. Ich bin christlich aufgewachsen. Und meine Eltern haben sich, wirklich Mühe gegeben, mich zu erziehen. Als Kind weiß man nachher ja, was die alles eigentlich falsch gemacht haben, ne? Oder besser hätten machen können und sollen. Aber letztlich wird man dankbar. Und ich bin dankbar für all die Liebe, die sie mir gegeben haben und auch ihre ehrliche Bemühung, das gut zu machen. Und mit 18 Jahren habe ich mich dann entschieden, habe gesagt, jetzt will ich das auch. Ich will. Und das war am Anfang tatsächlich meine Hauptmotivation. Ich will vor allem nicht in der Hölle landen, an den Ort, den Gott eigentlich für den Satan und seine Dämonen bestimmt hat, aber wo der Teufel die Leute hinziehen will und deshalb von Gott wegbringt, damit er da nicht alleine sitzen muss. Da wollte ich nicht hin und sagte, Jesus, ich brauche dich, um da nicht hinzukommen. Und das hat er gemacht. Er hat mich gerettet, hat mich angenommen, hat mir ein neues Leben gegeben, aber ich bin danach nicht geblieben, wie ich war. Wisst ihr, ich hatte vorher immer Angst zu sterben, weil ich dachte, du, wenn du jetzt stirbst, ein Unfall oder sonst irgendwas, du landest in der Hölle. Aber als ich da weggefahren bin, das war bei einer Evangelisation, auch ein Zelt, da habe ich mit dem Evangelisten dort gesprochen, gebetet. Und wir sind nach Hause gefahren und ich habe gedacht, jetzt kann passieren, was will. Mein Vater, wir haben mitten im Wald gewohnt, so, ne, waren viele enge Straßen, gibt es hier oben ja gar nicht, in Baden-Württemberg hat es genug Kurven. Und schmale Sträßchen, dachte ich, du kannst jetzt irgendwo vom Weg abkommen, wir können gegen diesen Baum brettern, den Abhang runter, sage ich, ist mir doch egal, ich komme in den Himmel. Ich hatte einen Frieden in mir und eine Freude, die ich nicht selber machen kann, sondern die Jesus Christus geschenkt hat. Wo es deutlich wird, dass ein echtes neues Leben auch da war, Paulus sagt es bei den Kolossen, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das ist ein Fakt, das steht. Das steht felsenfest, ganz egal, was man fühlt, ganz egal, wie ich mich auch noch danach vielleicht bemühe, gut zu verhalten und es nicht klappt. Aber wer Jesus angenommen hat, der ist vom Tod zum Leben gekommen. Und jetzt wollen wir aber noch schauen auf den Unterschied, den wir trotzdem feststellen bei uns. Warum sind wir dann nicht alle ganz gleich? Da kommen wir gleich noch ein bisschen weiter hin. Aber diese Tabelle, die will ich uns einmal kurz zeigen um einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was ist die Grundlage, was feiern wir im Abendmahl, unsere Rechtfertigung in Jesus, unsere Stellung, die wir haben, und wonach sollen wir uns aber auch ausstrecken, wonach streben, nach der Veränderung, die danach sichtbar werden soll und auch muss, nach unserer Heiligung. Und da sehen wir aber, dass das eine, das ist der gesetzliche Stand, unsere Rechtfertigung ist es wieder der Pass, könnte man sagen. Und die Heiligung ist aber das sichtbare Verhalten. Die Rechtfertigung, das passiert ein einziges Mal im Leben. Wenn ich Jesus annehme, dann bin ich gerechtfertigt. Und die Heiligung, die setzt sich aber im ganzen Leben fort. Die Rechtfertigung, das ist Gottes Werk. Das macht er alleine. Da kann ich nicht irgendwie noch was dazu tun. Genauso wenig wie ein Baby etwas für die Geburt tun kann, so können wir auch nicht dazu noch etwas beitragen, dass uns die Sünden vergeben werden. Das macht der Herr Jesus. Wir können es einfach nur im Glauben annehmen. Das, was fertig ist, was er fertig ganz alleine vollbracht hat, wir können es einfach nur annehmen oder eben auch ablehnen. Die Heiligung, da will Gott mit uns zusammenarbeiten. Da fordert er uns heraus, da sollen wir mit dabei sein. Er tut es, aber eben wir auch. Das eine, die Rechtfertigung, die ist vollkommen, jetzt schon. Da sind wir vollkommen gerecht, vollkommen heilig. Das lesen wir, ob es nun Hebräer 10, Vers 14 ist. Mit einem einzigen Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und da freuen wir uns dran. Auf der anderen Seite sehe ich die Heiligung, die werde ich hier auf diesem Leben nie abschließen. Das kommt noch, aber erst in der Ewigkeit. Entweder wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir hier als seine Kinder die Augen zumachen, dann werden wir ihn sehen und dann auch heilig sein in all unserem Tun. In dem einen, in der Rechtfertigung, da sind wir als Christen alle gleich. In dem anderen, da unterscheiden wir uns. Da sind wir einfach unterschiedlich. Und ein bisschen möchte ich uns auch anspitzen heute Morgen, dass wir, wenn wir das Wort Gottes lesen und sehen, wie muss ich das denn einteilen und bewerten? Nach der Bekehrung, mein Lieblingsvers, der hing bei uns im Süden im Gemeindehaus, Galater 2, Vers 20, der fasst beides zusammen. Meine Stellung in Christus und auch die Spannung von meinem Zustand. Da heißt es nämlich am Anfang, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Fakt, den Paulus feststellt. Er sagt, genau das ist so, das ist meine Stellung in Christus. Ich bin tot und Jesus lebt in mir. Wunderbar, was für eine tolle Grundlage. Da kann ich nichts mehr daran ändern, sondern das steht, das ist das Werk Gottes. Und dann geht es aber weiter und dann beschreibt er die Heiligung, das, was er daraus machen will. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Der Pass, der macht aus mir keinen besseren Menschen, könnte man sagen. Deshalb benehme ich mich nicht anders. Er stellt mich lediglich rechtlich auf eine ganz neue Grundlage, dass ich mich anders benehme. Dafür braucht es meinen Willen, meine Kraft, meine Entscheidung, wo ich sage, ja, das möchte ich, und aber auch einen Beistand. Stellt euch vor, wenn jetzt jemand aus so einem Camp zum Beispiel rausgeholt wird und er ist ein Bürger auf einmal dieses Landes. Er kommt hierher nach Deutschland, hat seinen deutschen Pass gekriegt und jetzt gilt es, sich hier zurechtzufinden in dem Ganzen. Wie soll er das alleine schaffen? Da braucht er doch jemand an seiner Seite, der ihm dabei auch hilft, um da reinzuwachsen. Und dann kommt ein anderer, vielleicht nebendran, der hier schon aufgewachsen ist in diesem Land. Von klein auf, ich sag mal, als Deutsch erzogen, als Bürger dieses Landes, der weiß, wie man sich am Tisch benimmt, wie man sich im vielleicht Theater benimmt oder in sonstiger feiner Gesellschaft. Der weiß, wie das mit den Zügen und den öffentlichen Verkehrsmitteln funktioniert. Das läuft alles. Wenn ich die zwei nun vergleiche miteinander, ja, das wird schwierig. Ne? Da kann ich ganz schnell dahin kommen, dass ich sage, ja, der eine, der ist ja nicht so wirklich echt oder was. Ne? Und dann sage ich, nee, guck mal auf den Pass. Rechtlich ist das ganz genau gleich. Und hier jetzt die Herausforderung für uns, in der wir stehen, wenn wir sagen, wie ist das eigentlich, warum sind wir nicht alle gleich als Christen, wenn wir doch die gleiche Grundlage haben? Woher kommen die Unterschiede? Römer 6, Vers 11, da heißt es ja eben, das hatten wir am Anfang, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Das heißt, ich habe eine rechtliche Grundlage, die ich aber in Anspruch nehmen muss. Ich sage, genau, das ist und das gilt für mich, das soll genauso gelten. Und das ist auch die Richtung. Man könnte auch sagen, oder die Predigt mit dem Thema so benennen, lebe, was du bist. Wenn du Kind Gottes bist, dann streck dich auch aus, danach dich entsprechend zu benehmen. Und eine kleine Grafik, die kann uns vielleicht helfen, das zu verstehen oder das sich mal einfach vor Augen zu führen. Hier unten, wenn ihr das seht, da sind wir Sklaven der Sünde. Da wird jeder Mensch reingeboren. Das ist der geistlich tote Zustand, in dem wir verloren sind. Und wo ich aber Jesus begegne und sage, ja, Herr Jesus, ich nehme dich auf in mein Leben. Ich bin ein Sünder und ich brauche deine Vergebung. Das kann ich machen in einem ganz einfachen Gebet. Wenn ich zu ihm komme, das kannst du alleine machen, das kannst du zusammen mit einem Bruder, mit einer Schwester machen, sagen, ich habe das erkannt. Mich drückt da drinnen eine Last und ich will Vergebung für mich. Jesus ist nie weiter weg als nur ein Gebet. Und da kann ich ihn bitten, mir zu vergeben. Und da macht er mich zu einem neuen Menschen. Ihr seht, hier unten ist die Linie extra schwarz eingefärbt. Hier oben habe ich es mal rot gemacht als Zeichen dafür, dass ich nicht mehr aus mir heraus lebe, sondern ich lebe jetzt aus der Kraft Gottes. Geht es deswegen immer nur aufwärts? Nein, das Leben bleibt in einer gewissen, ich sage mal, Unruhe, in einer gewissen Spannung. Aber ich bin nicht mehr Sklave der Sünde, sondern ich bin jetzt in einem Kampf gegen die Sünde, wo ich ihr gegenüber trete, nicht mehr hilflos ausgeliefert, sondern ausgerüstet durch den Heiligen Geist, um Gott zu dienen. Und hier oben, dieser große Schritt, das ist dann entweder die Entrückung oder, wenn wir hier auf der Erde als Kinder Gottes die Augen zumachen, erst dann wird auch unsere Heiligung vollkommen abgeschlossen sein, vollendet sein. Aber bis dahin stehen wir eben in diesem Ungleichen, in diesem Kampf, in der Spannung, das zu leben, was wir schon sind. Die fünf Kinder, die ich habe oder die wir haben, wenn ich allen Zutaten für einen Kuchen besorge, jedem die gleichen, und jedem das Rezept hinlege, ne? Ja, meint ihr, die kriegen alle das gleich gut hin? Also die Große ist 13, die Kleinste ist 4. So, jetzt macht mal, Kinder. Ne? Ihr seid doch alle meine Kinder und ich glaube, ihr kriegt das doch auch alle gleich gut hin. Was meint ihr, wie wird das Ergebnis sein? Gleich? Nein. Einfach deshalb nicht, weil sie vom Alter her unterschiedlich sind. Der eine ist schon reifer, der andere noch nicht so weit. Wenn wir nun sagen, okay, jetzt lassen wir mal die Jahre ins Land streichen, wenn sie dann alle über 18 sind und genug Verstand haben, ein Rezept zu lesen und die Zutaten ordentlich zusammenzurühren, und dann sage ich, oh, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Nochmal jeder die gleichen Zutaten, jeder das gleiche Rezept, wird es gleich sein? Immer noch nicht. Ja, warum? Weil auch ihre Fähigkeiten und Gaben unterschiedlich sein werden. Der eine sagt, gib mir lieber ein Brett und ein Holz, was soll ich denn mit hier Zucker und Mehl und all sowas. Der eine kriegt es besser, der andere schlechter. Also wir haben einfach diesen Unterschied in uns schon drin, aufgrund der Reife, vielleicht wie lange ich schon gläubig bin, oder auch der Fähigkeiten in einzelnen Bereichen. Und das ist wichtig, dass wir das festhalten, dass wir nicht gleich gemacht sind in unserem Verhalten, aber gleich gemacht sind in unserer Stellung, in dem, was Jesus uns geschaffen und geschenkt hat. Wie wäre das jetzt, wenn wir sagen, gut, da ist jemand vom Tod zum Leben gekommen, aber er benimmt sich überhaupt nicht anders? Oder wenn wir das Bild mit diesem Camp nehmen, ja, da ist jemand rausgeholt worden, hat einen Pass gekriegt, aber er lebt immer noch so und benimmt sich so, wie er das vorher gemacht hat. Gar nicht bereit, sich irgendwie anzupassen oder diese Kultur, in der er jetzt steht, auch aufzunehmen und da reinzuwachsen. Sag ich, ja, was ist denn da los? Ist das jetzt echt gewesen oder nicht? Wisst ihr, es gibt eine Studie in den USA, die machen irgendwie mehr Studien über Gemeinden als hier. Und da kam ein erschreckendes Ergebnis raus, wo man einfach geguckt hat, Menschen innerhalb der Gemeinde und säkulare Menschen, inwieweit unterscheidet sich das Verhalten, vor allem das negative Verhalten, ich sag mal, von Christen, von Menschen, die in die Gemeinde gehen, und ganz normalen, die eben nicht irgendwo in der Gemeinde gehen. Und es gab letztlich keinen Unterschied. Kann das denn sein? Wie geht denn sowas? Ich kann doch nicht sagen, dass ich vom Tod zum Leben gekommen bin und benehme mich immer noch, als wäre ich so wie vorher. Deswegen sagt die Bibel auch, dass die Heiligung eine Voraussetzung dafür ist, dass ich in den Himmel kommen kann. Nicht, dass ich ein bestimmtes Maß erreichen müsste. Wenn du das erreicht hast, dann darfst du in den Himmel. Nee, aber dass ich darin lebe, dass es Unterschiede gibt, das haben wir gesehen. Die sind ganz natürlich. Da brauche ich mich nicht vergleichen. Sage ich, oh, wenn ich mal so wäre wie der. Oh, wenn die kann so super beten. Meine Güte, und ich. Ha. Das brauchen wir nicht machen. Wir sind unterschiedlich. Aber wenn sich nach einer Bekehrung im Verhalten nichts ändern will, da muss ich mich fragen, hat er, ich sag mal, dieses Recht bekommen überhaupt? Ist er lebendig geworden? Oder ist er einfach nur ausgebrochen aus seinem alten Leben, ohne wirklich das Recht, das Bürgerrecht des Himmels bekommen zu haben? Und noch einmal kurz diese Spannung, in der wir da stehen, vom Johannesbrief aufgezeigt. Johannes macht es wunderbar und hilft uns da auch, diese Spannung innerhalb der Bibel zu verstehen, wo wir auch gucken müssen, was sagen denn nun diese einzelnen Verse? Worauf zielen sie ab? Soll ich hier meinen Zustand erkennen oder spricht Gott meine Stellung an, die ich in Jesus habe? Johannes 1 oder 1. Johannes 3, Vers 9. Wer Gott zum Vater hat, lebt nicht mehr in der Sünde, weil das Erbgut seines Vaters jetzt in ihm wirkt. Deshalb kann er nicht immer weiter sündigen, denn er stammt von Gott. Ich habe manche Stellen aus der neuen evangelistischen Übertragung, da kann man es schneller erfassen. Ihr könnt es bei euch in eurer Bibel auch mal nachschlagen. Sonst arbeite ich das mit der Schlachter meistens aus. Aber hier wird es schön deutlich gemacht, wer aus Gott ist, der kann doch nicht mehr sündigen. Du meine Güte, da können wir doch hier den ganzen Saal eintüten, oder? Wer von euch kann denn noch sagen, also wunderbar, die letzten Wochen und Monate, da danke ich dem Herrn, dass ich nicht gesündigt habe. Das war großartig, mein Leben. Wenn wir jetzt sowas hier lesen, dann kann das den einen oder anderen in Seelennot bringen, wenn ich hier eine Stelle, die meine Stellung in Christus beschreibt, auf meinen Zustand ein, wenn du merkst, oh du meine Güte, ich werde dem gar nicht gerecht. Ich bin ja gar kein Christ. Ich kann ja gar kein Kind Gottes sein, denn ich habe ja noch gesündigt. Wir müssen die biblische Logik an dieser Stelle verstehen, denn im gleichen Brief schreibt Johannes weiter, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, dann betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Ja, das verstehe ich jetzt nicht mehr, oder? Johannes, was denkst du eigentlich? Gerade eben hast du noch gesagt, wer sündigt, der kann nicht aus Gott sein. Und jetzt sagst du, wer sagt, er sündigt nicht, das ist ein Lügner. Merkt ihr diese Spannungen? Und warum wir Hilfe brauchen, das zu sortieren und wissen müssen, was ist denn meine Stellung und was ist mein Zustand? Ein Vers, Kapitel 2, das löst so etwas diese Spannung auf. Auch aus dem ersten Johannesbrief, er spricht da weiter und sagt, meine lieben Kinder, ich schreibe euch das, warum? Damit ihr nicht sündigt. Das ist das Ziel, ganz klar. Wir können nicht leben, wie wir wollen, wenn wir Kinder Gottes sind. Wenn es aber doch geschieht, und davon geht er ja wohl aus, sollt ihr wissen, wir haben einen Anwalt beim Vater, einen Fürsprecher, Jesus Christus, den Gerechten. Und hier bringt er das zusammen, sagt er, das Ziel ist es, dass du lebst, was du in Jesus Christus schon bist. Aber es ist auch ganz klar, dass wir das nicht schaffen werden, weil wir noch nicht vollendet sind. Denkt an die Grafik, wir sind noch nicht da oben angekommen. Wir sind im Kampf gegen die Sünde, ausgerüstet durch den Heiligen Geist, dass wir diesen Kampf kämpfen können. Aber vollendet, das werden wir erst in der Zukunft. Meine Schwiegermutter, die hat viele ganz unterschiedliche Krankheiten. Meistens braucht sie auch einen Rollstuhl, so im Haus geht es ein bisschen. Viel mit Schmerzen und alles Mögliche hat sie zu tun. Aber sie hat neulich etwas sehr Gutes gesagt, wo sie auch mit einer anderen Schwester über die Krankheit ins Gespräch kam. Sagt sie, weißt du, ich habe die Krankheit, aber die Krankheit hat nicht mich. Das heißt, ich bin frei davon. Ich lasse mich doch nicht knechten von dieser Krankheit, lasse mir davon nicht die Freude im Leben rauben. Ich habe die Krankheit, ja. Und so auch wir. Wir haben noch die Sünde und die Fähigkeit zu sündigen in uns. Aber die Sünde hat nicht mehr uns. Sie hat die Macht über uns verloren, weil Jesus sie gebrochen hat am Kreuz. Wir sind frei zu kämpfen. Ohne ihn sind wir wie mit Handschellen, sage ich mal. Da kann man sich gar nicht wehren. Da muss ich tun, wenn der Teufel mich gängelt und irgendwo hin und her führen will. Da renne ich ihm hinterher. Vielleicht kann ich mich hier und da so ein bisschen wehren. Aber ich habe nicht die Kraft dafür, die Jesus mir eigentlich geben möchte. Und so dürfen wir umdenken an dieser Stelle und uns bewusst machen, dass wir frei sind, befreit durch Jesus Christus, um echt und in der Heiligung zu leben und zu wachsen. Noch nicht vollendet, das kommt noch. Und wichtig ist auch für uns als Gemeinden, als Christen miteinander, wenn ich das weiß, dass wir diese Unterschiede haben und dass sie auch bleiben werden, dass wir barmherzig miteinander sind. Dass ich nicht, und da habe ich eine große Gefahr immer wieder da drin, dass ich von mir ausgehe, sage, Mensch, bei mir klappt das doch im Leben. Wieso bei dir nicht? Na, guck, ist doch gar nicht schwer. Also für mich ist das gar kein Problem so, ne? Da nicht rumzuschreien oder so. Aber das geht doch nicht. Ausdrücke zu benutzen. Meine Güte, habe ich überhaupt kein Problem damit, ne? Und andere, die kämpfen an der Stelle. Ja, dann soll der mich mal angucken und mir meine Probleme zeigen. Wir wollen barmherzig sein miteinander. Und wenn ich sehe, das sagt Galater 6, wenn es darum geht, wenn ich jemanden sehe, der eben sündigt, dann soll ich ihn im Geist der Sanftmut zurechtbringen, ihm zurechthelfen. Nicht mit der biblischen Keule kommen und ihm ans Überbraten sagen, guck mal, da fehlt es noch bei dir und da bist du noch nicht in Ordnung. Sag ich, nein, barmherzig sein und helfen, unterstützen. Sag du, guck mal, wir stehen beide genau in dem gleichen Kampf. Und da kannst du vielleicht auch zeigen, du, ich kämpfe an der Stelle. Da habe ich echt Probleme damit. Und du hast da Schwierigkeiten. Lass uns miteinander wachsen in der Heiligung. Ich will für dich beten, bete du für mich. So können wir auch in den Unterschiedlichkeiten gut zusammenwachsen und als Gemeinde uns gegenseitig mittragen. Wie kann das nun praktisch aussehen? Wie kannst du in der Heiligung wachsen? Wie soll das weitergehen? Versuch es nicht alleine. Das ist mir wichtig. Denn wenn es um Heiligung geht, da sind wir schon gefordert. Jeder ist gefordert, aber wir machen auch das nicht alleine. Die Errettung ist ganz und gar Gottes Sache. In der Heiligung, wenn ich da behaupten würde, das ist dann mein Part. Oh, das wäre schlimm. Es gibt da beide Positionen. Manche sagen, ja, auch die Heiligung macht Gott allein. Da ist die Gefahr, einmal ist es nicht biblisch, auf der anderen Seite ist die Gefahr, dass ich dann zu einem faulen Christentum komme. Sag ich, ja, da, also mit dem Alkohol so ab und zu mal einen über den Durst trinken, natürlich ist noch nicht so ganz biblisch, aber da ist Gott mit mir noch nicht so weit, irgendwie kriegt er das mit mir wahrscheinlich auch noch hin. Und dann warte ich mal, bis Gott das mit mir hinkriegt, ne? Solange mache ich, was ich will. Und der andere, der sagt, nee, Heiligung, das ist die Sache von uns Menschen. Da müssen wir uns anstrengen, jage nach der Heiligung und los jetzt und vorwärts und streng dich an. Da komme ich in die Gefahr, dass ich einem Perfektionismus hinterherjage, der wird mich irgendwann kaputt machen. Der wird mich hart machen, unbarmherzig mir gegenüber und auch meinen Mitmenschen gegenüber. Beides muss ich zusammennehmen und sagen, Heiligung ist etwas, das wirkt Gott in meinem Leben. Und er fordert mich auf, auch genauso dazu zu packen. Das ist wie im Ruderboot, wo ich beide Seiten brauche, dass es vorwärts geht. Und da wollen wir uns einfach, auch dass das nicht einfach eine Idee ist, sondern aus dem Wort Gottes kommt, uns da einmal einen Vers anschauen aus 1. Thessalonicher 5, 23. Da heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Gottes Part. Gott tut es. Er ist derjenige, der uns heiligt. Und er hat uns genau dazu auch den Heiligen Geist gegeben. Gott, der Vater, hat euch aufgerufen, in seine Allwissenheit erwählt und durch das Wirken seines Heiligen Geistes euch zu heiligen Menschen zu machen. Das heißt, hier sehen wir, dass Gott am Arbeiten ist. Er sagt es selber an seinem Wort, ich bin es, der hier an euch arbeitet. Und dann Römer 8, Vers 13, da kommt es dann zusammen. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Da kommen wir zusammen. Ihr selbst und das Wirken des Heiligen Geistes, das miteinander, das ist das, ich sage mal, das Team in der Heiligung, in das Gott uns stellt, wo er möchte, so sollen wir vorangehen. Und dann die klare Aufforderung, gebt euch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin. Und das ist unser Part, das sollen wir machen, also unser passiver Teil, könnte man sagen. Für uns gibt es einen passiven und einen aktiven. Das Passive ist, gebt euch selbst Gott hin. Wie mache ich das? Wie kannst du das machen? Sagst, ja, ich möchte da auch wachsen, ich möchte da vorankommen. Wie kann ich mich Gott hingeben? Zum Beispiel, das eine ist, indem du das morgens, wenn du aufstehst, vielleicht noch im Bett, wenn die Füße auf dem Teppich stehen, dass du sagst, dein Wille geschehe und nicht meiner. Jesus, dieser Tag gehört dir. Ich danke dir für die Nacht. Ob sie gut war oder schlecht, das ist gar nicht wichtig. Aber ich möchte mit dem, was dieser Tag bringt, dass dein Wille geschieht. Ich gebe mich dir hin, ausliefern, ganz bewusst. Und es braucht auch immer wieder ein verbales Aussprechen. Nicht nur, dass ich das denke, sondern mach das mal. Sprech das laut aus, einfach als Symbol und als Zeichen deiner Hingabe. Du sagst, das ist hier Voraussetzung, Römer 6, Vers 13. Gebt euch selbst Gott hin. Das will ich machen, damit Heiligung in meinem Leben vorankommen kann. Und dann sich regelmäßig Zeit nehmen, auch Gottes Wort aufzunehmen, dass ich die Bibel aufschlage, dass ich lese. Ich muss ja nicht wahnsinnig viel lesen. So, bis mich was anspricht. Vielleicht lese ich ein paar Verse, mal brauche ich vielleicht ein ganzes Kapitel. Und dann merke ich, oh ja, tatsächlich, da spricht Gott was an in meinem Leben. Das will ich heute tun. Und dann fange ich an zu beten und rede mit ihm, lege ihm die Dinge hin, die mich beschäftigen. Vielleicht hat es auch Dinge, die du loslassen musst, ganz bewusst. Das heißt, gib dich selbst Gott hin. Wenn du etwas hast, dem du hinterher rennst und sagst, oh, vielleicht sind es Beziehungen, wo du sagst, die sind mir so wichtig und alles, und da muss ich was tun und muss ich was hinkriegen. Vielleicht ist es auf der Arbeit oder in der Familie irgendwo Dinge, die dich unter Druck setzen. Wo du merkst, oh, das macht mir so zu schaffen. Das zu nehmen, sagen, Jesus, ich kann das nicht halten. Ich merke, die Spannung, die da steht, die ist viel zu groß. Ich gebe das dir hin. Du kannst und du sollst auch. Ich möchte es dir abgeben. Das heißt, Jesus ans Steuer lassen. Und wenn wir dieses große Schiffrad sich mal vorstellen, das Steuerrad, dann heißt es aber nicht, dass wir loslassen. Sagen, ach ja, es ist ja Gottes Ding, mach du das. Nein, sondern dass wir zusammen da dran stehen. Jesus an der Seite und wir zusammen. Und ich vertraue auf seine Weisheit, pack aber selber auch mit an, sodass wir dieser Heiligung tatsächlich nachjagen. Denn das ist genau der Wille Gottes. Fragst du dich manchmal, was will Gott eigentlich von mir? Was ist eigentlich Gottes Wille für mein Leben? Manche Ausdrücke davon hat er ganz klar aufgeschrieben, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass er euch der Unzucht enthaltet. Das heißt, Heiligung ist kein Hobby, das man sich aussuchen kann. Kein Hobby für besonders gute Christen. Also wenn du schon 10 Jahre hier in der Gemeinde bist, dann wird es Zeit, mit der Heiligung anzufangen. Heiligung, das ist der Wille Gottes. Das will er für jeden, der neu geboren wurde, sagt er, das ist dein Part. Hier sollst du wachsen. Hier will ich für dich, dass du vorankommst. Und dann zählt er auch einige Bereiche auf, gerade hier im Thessalonicher Brief. Und das Erste, mit dem er anfängt, ich weiß nicht, ob das unsere größte Not ist oder einfach das Offensichtlichste, das spricht über die sexuelle Unmoral. Da sollt ihr euch hüten, enthaltet euch der Unzucht, der Unmoral. Und die ist ja nicht immer so, dass ich gleich irgendwo in ein Freudenhaus gehe, als Mann oder sonst als Frau dann fremd gehe, sondern es fängt ja viel differenzierter an. Mit Sachen, die, wo habe ich denn mein Handy, das liegt da hinten, die da jederzeit reinkommen. Und der eine, der steht vielleicht in der Gefahr, sich Videos anzuschauen, die unsittlich sind. Und der andere, ja, der schreibt irgendwelchen Leuten Nachrichten, die vielleicht schön zurückschreiben, was sich aber nicht gehört. Sag ich, du, da hast du nichts damit zu tun. Was sollst du als Frau irgendwelchen anderen Männern schreiben, weil du vielleicht von deinem eigenen nicht genug Aufmerksamkeit hast? Sag ich, oh, der schreibt mir so schön zurück. Wunderbar. Nein, da gilt es, ordentlich zu sein, aufzupassen. Partnerbörse hin und her. Ach, ich wollte nur mal durchgucken. Das habe ich auch schon gehört in der Seelsorge. Da kommen Leute und sagen das einem. Ja, ich habe mich da einfach nur so angemeldet, weil ich Menschen für Jesus gewinnen wollte. Sag ich, aha, das soll dir einer glauben? Na? Du bist verheiratet, melde dich da gefälligst ab. Da hast du nichts zu suchen. Und wenn du evangelisieren willst, dann mach das in deinem Umfeld. Geh zu deinen Nachbarn oder wo auch immer hin. Aber in der Partnerbörse, das läuft nicht. Also das ist sowas von unheilig. Und da mahnt uns Gottes Wort und sagt, da sollen wir aufpassen. Der eine sagt, du Filmchen und all sowas, das ist für mich gar kein Problem. Aber so ein Buch, so ein schöner Liebesroman, ah, da kann ich mich reinträumen in die ganzen Sachen. Dann lese ich das, sage, ja, die bösen anderen. Vielleicht denken dann die Frauen über die Männer. Ja, die haben Schwierigkeiten mit Pornografie und allem. Ich habe nur ein sauberes Buch. Da sind keine schlechten Bilder drin. Aber was für Geschichten. Das hat meine Frau mir erzählt. Früher sagte sie, das war für sie eine echte Not. Und sie musste das als Teenie-Mädchen ablegen, wo sie da Bücher gelesen hat und gemerkt hat, du, da träumst du dich irgendwo rein in Geschichten. Das ist unmoralisch. Weg damit. Auch wenn das ein, ist ja nur ein Roman. Aber da will ich sauber bleiben. Und wenn es etwas gibt, wo dich der Heilige Geist anspricht und sagt, du, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Man merkt es manchmal, wie so ein Lämpchen das angeht, ne? Oder einfach so ein Klopfen im Kopf, das Gewissen. Und wenn er was anspricht, das und das bei dir zu Hause, das hat keinen Platz. Ob das nur eine App ist auf dem Handy oder ein Buch im Regal, was auch immer. Da will ich dir Mut machen, heute in der Heiligung zu wachsen, nach Hause zu gehen und das Ding rauszuschmeißen, zu löschen, sauber machen, dass du wachsen kannst. Denn das ist der Wille Gottes, dass du mehr und mehr das wirst, was du in Jesus Christus schon bist. Ein Freund von mir, der hat mit 18 gedacht und gemerkt, ich verschwende so viel Zeit mit Computerspielen, das ist so sinnlos, stundenlang davor zu sitzen. Und er hat es gesagt, ich möchte meine Zeit sinnvoll einsetzen. Wir haben nachher auch zusammen Jugendarbeit gemacht. Und er hat dann die Sachen genommen, seine CDs, war ein ganzer Stapel, und hat die raus in die Tonne gebracht und weggeschmissen. Und da kommt er zurück in die Wohnung und dann sagt er, Mensch, morgen früh gehe ich wieder raus an die Tonne und dann hole ich die wieder raus. Ich kenne mich doch. Da gehe ich lieber gleich. Und ist wieder an die Tonne gegangen und hat jede CD durchgebrochen, damit er sie morgen früh nicht ganz rausholen kann. Wow, was sagt Paulus? Wir sollen nicht Vorsorge schaffen für das Fleisch. Also, wenn ich schon merke, morgen bin ich nicht mehr stark genug, das auszuhalten, dann mach's heute kaputt. Wir hatten in unserer Gemeinde einen, der hat sich verführen lassen von der Sekte, der war bei den Mormonen und kam nach ein paar Monaten Gott sei Dank wieder zurück. Was hat er gemacht? Er hat das Buch Mormon genommen und hat's verbrannt. Klare Sache. Da lasse ich nichts anbrennen. Ich lasse es verbrennen. Ich guck, dass ich tatsächlich das, was mir der Geist Gottes gezeigt hat, auch rückhaltlos umsetze. Und vielleicht brauche ich jemanden auch, der mir da an der Stelle zur Seite geht, der mir hilft. Und sagt, ich schaffe das nicht allein. Ich brauche einen Bruder, ich brauche eine Schwester. Und viele Kämpfe, die mache ich auch nicht auf einmal. So eine CD, die kann ich einmal kaputt machen. Aber wenn ich mit Süchten zum Beispiel zu tun habe oder mit einer alten Gewohnheit, mit schlechten Gewohnheiten, da ist es oft ein kleiner Schritt nach dem anderen, wo ich wachsen kann, herauswachsen kann. Und da brauche ich jemanden an meiner Seite. Und so haben wir uns als Jungs damals auch zusammengetan. Wir waren drei Freunde und haben einfach miteinander gebetet. Für die Versuchungen, in denen wir standen und in den Kämpfen, die wir hatten, gerade auch mit Unmoral, mit unseren Gedanken, was man sich alles nicht angeschaut hat. Da sagt er, du, ich bete für dich. Du betest für mich. Und wenn einer gefallen ist, dann hat er es dem anderen bekannt und hat kurz angerufen. Sagt du, oder wenn man sich gesehen hat im Gottesdienst bei der Jugendstunde, sagt, ich muss dir das bekennen. Und ich will dir das bekennen. Komm, lass uns miteinander danken, dass Jesus uns schon vergeben hat. Und mutig weitergehen. Uns nicht runterziehen lassen davon. Denn dass wir kämpfen, das ist keine Sünde. Dass es Versuchung gibt, das ist keine Sünde. Aber da, wo wir fallen und tatsächlich schuldig werden, da dürfen wir die Vergebung Jesu annehmen. Und ich bin manchmal schier dran zerbrochen, weil ich dachte, jetzt, Jesus, ich komme schon wieder zu dir. Und dann lese ich im Wort Gottes, Jesaja 40, 25, den habe ich hier gar nicht dabei, dass Gott uns vergibt und nie mehr an unsere Übertretungen denken will. Und wisst ihr, was ich dann in meinen Gebeten gestrichen habe? Dieses Wort wieder. Weil ich mir bewusst gemacht habe, wenn Gott sagt, er denkt nicht mehr dran und ich komme, oh Jesus, ich habe schon wieder, dann denkt er doch auch, wieso schon wieder? Ich weiß nichts von dem anderen. Warum nicht? Nicht, weil Gott unfähig wäre, sich daran zu erinnern. Nein, weil er nicht dran denken will. Und dann zu sagen, Jesus, das tut mir leid, was ich da getan habe. Und ich will deine Vergebung annehmen. Die ist ja schon da und fertig. Ich will sie annehmen und darin leben. Und in dieser gleichen Art wollen wir uns auch gegenseitig vergeben. Da, wo einer gegen den anderen etwas an Klage hat, sagt die Bibel, vergebt euch so, wie Christus vergeben hat. Das heißt, wenn du sagst, ich habe dir vergeben, dann willst du auch nicht mehr daran denken. Da können wir keine alten Sachen immer wieder aufwärmen und wieder hochholen, sondern heißt es, jawohl, das ist vergeben. Ich kann es manchmal nicht vergessen, aber wichtig ist, dass du es willst. Ich will nicht mehr daran denken. Bei dieser Kampf, in dem wir stehen, da sehen wir, dass wir keine Option haben und sagen, okay, ich möchte das mal versuchen. Heiligung, das, was der Stefan jetzt erzählt hat, das klingt doch ein bisschen anstrengend. Das mache ich morgen. Oder vielleicht, wenn es mir mal besser geht. Das ist nicht optional, das macht Paulus hier auch klar im Thessalonicher Brief. Gott hat uns nicht dazu berufen, ein unmoralisches, sondern ein geheiligtes Leben zu führen. Wer sich deshalb über diese Anweisung hinwegsetzt, verachtet nicht einen Menschen, sondern den, der seinen Heiligen Geist in euch wohnen lässt, nämlich Gott. Wenn du sagst, dieser Kampf ist mir zu hart, ich lasse das erstmal ein bisschen langsam angehen, widersetzt du dich ganz klar Gott, denn es ist sein Auftrag, es ist sein Plan für unser Leben, dass wir sagen, strebt in der Heiligung, kommt da voran. Und wächst da drin, das ist sein Auftrag. Und dass er uns aber auch hier mit aller Kraft zur Seite steht, das macht Paulus deutlich in diesem Brief, wenn er schreibt, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Er bewahre euch völlig nach Geist, Seele und Leib, damit ihr bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch auch ans Ziel bringen. Ist das nicht großartig? Seht ihr, hier sehen wir die Grundlage für die Heiligung, die ist im Opfer Jesu Christi gelegt. Die Kraft für die Heiligung hat Jesus deutlich gemacht in der Auferstehung. Denn die Bibel sagt, dass die gleiche Kraft, die bei der Auferstehung gewirkt hat, auch in uns jetzt wirkt durch den Heiligen Geist. Das gibt uns die Kraft, dass wir überwinden können. Das gibt uns die Kraft, dass wir das praktisch leben können, was wir juristisch vor Gott in Christus schon sind. Und so fordert uns die Bibel heraus, fordert dich heraus. Schau auf das, was Jesus schon gemacht hat. Und freu dich daran. Wenn du das Abendmahl nimmst, dann freu dich darüber, sag, Herr Jesus, du hast alles vollbracht. Ich bin in dir ein Kind Gottes. In dir bin ich jetzt schon vollkommen. In dir bin ich jetzt schon heilig und vollkommen gerecht. Und diese Grundlage, aus der kann dann auch ein geheiligtes Leben wachsen. Als letzten Vers noch hier aus dem Philipperbrief, wo Paulus das aufgreift, dass das eine aus dem anderen wächst. Und ich bete auch darum, dass eure Liebe immer reicher an Erkenntnis und Verständnis wird, damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt. Das ist dein Part, sich zu entscheiden. Sagt, jawohl, das will ich. Ich will diesen Kampf aufnehmen, um am Tag des Christus rein tadellos vor ihm zu stehen, erfüllt mit dem, was aus der Gerechtigkeit gewachsen ist, die Christus euch geschenkt hat. Da ist etwas, ein Fakt. Jesus hat es uns geschenkt. Das steht, da beißt keine Maus einen Faden ab. Wenn du Jesus angenommen hast, dann hast du seine Gerechtigkeit. Und daraus soll etwas wachsen, nämlich ein geheiligtes Leben. Und was ist dann? So wird Gott geehrt und gelobt. Aus so einem Leben, das aus der Tatsache Christi ein Leben wachsen lässt, das Gott ehrt, das heilig ist und in der Heiligung vorankommt. Dafür wollen wir danken. Ich bete noch mit uns zusammen und wir wollen uns Gott hingeben dabei. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen von ganzem Herzen, dass du ein vollkommenes Werk der Erlösung geschaffen hast, auf dem wir stehen dürfen, wo wir in dir drin geborgen und gerecht sind. Du sagst, dass unser Leben in dir verborgen ist und wir wollen nirgendwo anders hin als bei dir sein. Und ich danke dir auch, dass du uns ausrüstest, dass du selber die Heiligung in uns wirkst, um auch in diesem Leben, in unserem Zustand so zu leben, wie es dich ehrt, wie es dir gefällt, wie es Menschen auch den Weg zu dir zeigen kann. Und da wollen wir uns selbst dir ausliefern. Beten, Jesus, darum, dass du uns die Augen öffnest, dass wir mehr und mehr erkennen, was du uns schon gegeben hast und uns danach ausstrecken, auch genau so und entsprechend hier im Alltag zu leben. Und ich möchte beten darum, dass du da, wo Schuld ist, da, wo Dinge sind, die dich stören, die dich nicht ehren, dass du sie aufdeckst durch deinen Heiligen Geist, dass du Kraft gibst, sie auszuräumen und uns schenkst, diesen Weg, auch neue, gute Gewohnheiten zu üben, gemeinsam zu gehen, als Gemeinde, als Geschwister, Seite an Seite, damit du durch uns geehrt wirst. Amen.